Hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode bei Weights and Coffee. Heute wieder mit einem Physio-Talk. Wir unterhalten uns heute um eine der häufigsten und folgenreichsten Sportverletzungen, und zwar die Kreuzbandruptur. Ich habe wieder einen Gast an meiner Seite, das ist der Johannes Mittel. Viele von euch werden ihn bereits kennen aus der 9. Folge. Da geht es ums Thema Rückenschmerz. Heute stürzen wir uns aufs Knie. Servus, Johannes.
Hallo Joshi, danke für die Einladung. Freut mich wahnsinnig, über das Thema Kreuzband mit dir zu sprechen.
Ja, danke fürs Kommen. Das Kreuzband-Thema ist so ein bisschen dein Steckenpferd. Das ist ja dein tägliches Brot eigentlich. Ich sehe dich ganz viel mit Kreuzbandpatienten arbeiten. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Und wir werden heute, wie gesagt, die Kreuzbandverletzungen mal von allen Richtungen beleuchten. Wir werden uns anschauen, was macht das Kreuzband überhaupt? Wie kommt es zu Verletzungen? Was sind so Risikofaktoren? Was stehen für Entscheidungen am Tableau, wenn es zu einer Kreuzbandruptur gekommen ist? Und wir werden uns auch über die Behandlung dann natürlich unterhalten. Die Folge wird für Betroffene genauso interessant sein wie für Physio-Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß, und in diesem Sinne legen wir los. Zuerst aber mal, warst du eigentlich nervös bei der ersten Folge?
Ich muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn schon, aber dann im Laufe des Podcasts legt sich das eigentlich dann ganz schnell.
Ja, jetzt bist du ja ein alter Hase, gell, mit dem zweiten
mehr oder weniger
Aufschlagen da bei mir, genau. Na gut, erzähl uns mal, was macht denn das Kreuzband und warum haben wir das?
Ja, also grundsätzlich, wenn wir uns jetzt ganz kurz die Anatomie und die Funktionen anschauen vom Kreuzband, ist vielleicht zum Sagen, es kommt ja in der Literatur vor, dass wir da unterschiedliche Abkürzungen haben. Also es wird als VKB, vorderes Kreuzband, aber auch als ACL aus dem Englischen, also für Anterior Cruciate Ligamentum bezeichnet. Und von der Anatomie her verbindet es mehr oder weniger unseren Oberschenkel mit dem Schienbein. Und die Besonderheit ist eben, dass das vordere Kreuzband von posterior superlateral, also von hinten oben außen nach vorne unten innen, also anterior inferior medial, verläuft. Und es ist eben einer der wichtigsten Stabilisatoren fürs Knie, zusammen natürlich mit dem hinteren Kreuzband und den Seitenbändern. Was macht das Kreuzband grundsätzlich von der Funktion her? Das Kreuzband schränkt vor allem die Verschiebung der Tibia nach vorne ein. Das passiert ganz besonders bei so 20 bis 30 Grad Flexionsstellung, und gemeinsam mit dem hinteren Kreuzband verhindert es zudem eine übermäßige Innenrotation.
Genau, es ist die Aufgabe ist Stabilisieren und Führen der Bewegung. Jetzt kennen die meisten wahrscheinlich sofort aus dem Stehgreif, können die meisten an irgendeinen Fußballer aufzählen, der sich das verletzt hat in den letzten paar Monaten. Ist auch medial ziemlich weit verbreitet. Warum oder wie passieren Verletzungen im Kreuzbandbereich?
Ja, grundsätzlich eine der häufigsten Verletzungsmechanismen ist Drehbewegung bzw. Valgusstress, und das passiert eben vorrangig bei Sportarten mit Richtungswechseln. Das heißt, vor allem so Spielsportler sind besonders betroffen. Wenn man sich jetzt ein bisschen die Statistik anschaut von den Sportarten her, kann man sagen, dass Fußball mit 22% doch eine recht große Gruppe ist, diejenigen, wo eben diese Verletzung auftritt. Skifahren mit 28% sogar noch höher, sonstige Sportarten mit 23%, Berufsunfälle mit 10%, sonstige Tätigkeit mit 17%. Diese Prozentzahlen stammen mehr oder weniger aus einer Untersuchung aus dem Jahr 2000.
Da sieht man schon, es ist, wie gesagt, häufig im Sportkontext. Was die meisten gar nicht so am Schirm haben, ist, dass diese Verletzungen ja häufig ohne Kontakt entstehen, ja, zum überwiegenden Teil. Ja, wie du schon gesagt hast, das häufigste Verletzungsmuster ist eben eine Beugung plus ein nach innen Kippen des Knies, also den Valgusstress, den du angesprochen hast, plus eine Rotationsbewegung, Richtungswechsel, Sprünge, Landungen. Also das sind so die Sequenzen, wo das dann am ersten auftritt. Was gibt es denn für Risikofaktoren? Was begünstigt Kreuzbandverletzungen?
Ja, also wenn wir so jetzt so ein bisschen Richtung Ursachenforschung gehen, also über die Ätiologie sprechen, möchte ich mich ein bisschen auf die Arbeit von Zabu et al. Aus dem letzten Jahr beziehen, die einfach festgestellt haben, dass Kreuzbandverletzung wahnsinnig multifaktorell ist. Also man kann das jetzt nicht nur an ein oder zwei Faktoren festmachen, warum diese Verletzung passiert, sondern da gibt es einfach wahnsinnig viele Faktoren. Das ist mehr oder weniger die Verletzung, ist eine Reihe von komplexer, nicht linearer Zusammenhänge und spielt eben, da hat mehrere Faktoren, psychologisch, neurokognitiv, neuromuskulär, teilweise auch veränderte biomechanische Dynamiken, aber auch anatomische Prädispositionen können dafür verantwortlich sein. Also die einfache Aussage, ja, die Verletzung ist passiert, weil ich mich nicht gut aufgewärmt habe oder weil mein Quadrizeps zu schwach ist, kann man einfach so nicht stehen lassen.
Ja, das ist so ein bisschen wie beim Thema Rückenschmerz, wie es uns da auch schon begegnet ist. Es spielen halt oft viel mehr Dinge eine Rolle, als einem lieb sein kann. Weil natürlich, wenn das jetzt 2-3 Punkte wären, dann hätten wir natürlich auch einen einfachen Lösungsansatz und sagt, okay, dann verbessere ich mich in den Bereichen und dann bin ich gefeit vor jeglicher Kreuzbandverletzung, aber so einfach ist es nicht. Es ist auch so, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Woran liegt das?
Genau. Wir sehen einfach, dass Frauen da besonders im Sportbereich ein bisschen höheres Risiko haben. Das liegt vorrangig eher an der anatomischen Prädisposition. Das heißt, Frauen haben eher breiteres Becken, haben eher die Valgusstellung im Kniebereich. Aber wie gesagt, das ist ein Faktor davon, der da anscheinend ein bisschen mehr ausschlaggebend ist. Aber natürlich ganz entscheidend auch andere Faktoren, wie zum Beispiel das Alter. Gerade die Gruppe so zwischen 15- und 25-Jährigen sind da häufig betroffen. Vielleicht irgendeine Knieverletzung in der Vorgeschichte. Ja, da wären halt einige intrinsische Faktoren. Man muss aber dann auch dazu sagen, es gibt dann auch noch die extrinsischen Faktoren unter Grundbeschaffenheit. Gegnerkontakt, Schuhwerk. Wir wissen zwar, das Kreuzband, wie du vorher gesagt hast, reißt sehr oft ohne Fremdeinwirkung. Das sind, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ungefähr 70%. Aber natürlich kann die Verletzung auch mit Gegnerkontakt auftreten.
Okay, jetzt haben wir einige Faktoren gehört, die man ja nicht wirklich beeinflussen kann. Also jetzt zum Beispiel Geschlecht, das Alter, das Wetter, die anatomischen Gegebenheiten. Haben wir überhaupt irgendwas, wo wir ansetzen können? Also ich hätte da Listen von modifizierbaren Faktoren. Da geht es eben zum Beispiel um Knie- und Hüftbewegungen bei der Landung, also ums Landemuster, Hüft- und Rumpfkontrolle, Muskelkräfte natürlich, vor allem Quadrizeps und Hamstrings. Die Rekrutierung der Muskulatur, Propriozeptionsdefizite, Ermüdung, das ist auch was, wo man natürlich ein bisschen Augenmerk drauf legen kann. Und ja, generell ein schlechter allgemeiner Trainingszustand ist natürlich auch was Verletzungen immer bedingt. Und da kommen wir schon zu ein bisschen einem kontroversiell diskutierten Thema, der dynamische Valgus, also das nach innen Kippen des Knies. Das war lange Zeit einer der großen Faktoren, wo man gemeint hat, das spielt halt eine Riesenrolle, weil das halt auch ein Teil des Verletzungsmechanismus in den meisten Fällen ist. Jetzt hat man aber durchaus auch festgestellt, also es gibt sehr viele Sportler, Sportlerinnen und auch Sportarten, wo ein Knievalgus eigentlich Teil des der sportspezifischen Bewegung ist, ohne dass sie da jetzt eine höhere Anzahl an Athleten und Athletinnen eben dann das Kreuzband reißen. Das passt dann irgendwie nicht so ganz zusammen. Wie siehst du das?
Genau, also früher ist eben diese gängige Meinung gewesen, dass der Knievalgus ein ganz wichtiger Faktor ist. wie du schon richtig gesagt hast, gibt es einige Sportarten oder sehr viele Sportarten, wo das eigentlich normal ist, dass diese Personen auch teilweise durch diesen Knievalgus in ein anderes Muster kompensieren und dadurch einfach gewisse Bewegungen besser durchführen können. Also da ist wirklich drauf zu sagen, das ist so einer der Mythen, neben ganz vielen anderen Mythen, die einfach schon überholt sind. Ja, so wie der Klassiker, ja, Knie nicht über Zehenspitzen, und andere solche Aussagen.
Das Fassel machen wir jetzt nicht auf. Das nehmen wir uns für eine andere Folge auf.
Ja, aber nein, da würde ich auf alle Fälle auch das so sehen wie du, und das, sage ich mal, gibt uns auch recht, wenn man sich die Evidenz dazu anschaut.
Ja, ich versuche das immer für mich selber so zu differenzieren. Passiert ein Valgus jetzt zum Beispiel in einer sportspezifischen Bewegung, jetzt zum Beispiel bei einem Basketballer, ja, der in seiner Auftaktbewegung beim Wurf mit beiden Knien eher nach innen kippt, das sieht man relativ häufig. Passiert das kontrolliert, weil das Teil vom Muster ist, ja, und ist das Teil des Bewegungsablaufes, des individuellen? Oder passiert das zum Beispiel bei Landungen, weil es diejenige nicht bewusst kontrollieren kann und dann quasi die Kräfte in diese Richtung nur mehr wirken können und das eher unkontrolliert passiert? Das ist halt der Unterschied. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Einbeinstand habe, ja, und ich mache die Aufgabe ein bisschen schwieriger, dann wird bei jedem irgendwann in irgendeiner Phase von diesem Einbeinstand das Knie einmal nach innen gehen, ja, als normale Auslenkbewegung, um den Schwerpunkt über dem Fuß zu halten in dem Fall. Das ist dann keine schlechte Bewegung unter Anführungszeichen, sondern ist einfach Teil der Reaktion. Und die Frage ist nur, fällt der oder diejenige dann pausenlos in diese Richtung rein, weil er es nicht anders kompensieren kann, dann kann ich mir vorstellen, könnte es zu einem Problem werden. Ansonsten, ja, ist es einfach Teil der individuellen Bewegungsausprägung, glaube ich.
Genau, und es liegt da mehr oder weniger dann auch in der späteren Reha, wenn wir mit den Kreuzbandpatientinnen Sprünge durchführen, auch auf die Bewegungsqualität zu achten. Und wie du richtig gesagt hast, da müssen wir halt erkennen, okay, ist das jetzt ein Knievalgus, weil es Teil der Bewegung ist, oder zeigt uns da, ist der Sprung einfach schlecht? Ja, muss ich da ein bisschen drauf achten, weil Sprung und Landung ist nicht gleich Sprung und Landung.
Ja, gut, jetzt haben wir so ein paar Risikofaktoren besprochen. Auch die Häufigkeit, also es ist wirklich ein Riesenthema. Es ist nämlich auch ein Trend, dass diese Verletzungen über die letzten Jahre, wo es eben Statistiken gibt, deutlich am Zunehmen ist. Hat unterschiedlichste Gründe, teilweise auch Materialentwicklung, wenn man jetzt beim Skifahren schaut und solche Dinge, die da eben mit reinspielen. Ja, jetzt gehen wir zu dem Szenario. Du bist jetzt Betreuer bei einem Fußballclub. Also es ist kein Szenario, es ist so. Es ist ein realistisches Szenario. Da verdreht sich ein Spieler das Knie. Du schaust dir den an. Was machst du?
Grundsätzlich ist es so, wenn wirklich so ein Kreuzbandriss passiert, ich sage immer, in den meisten Fällen wissen das die Sportler sofort, wenn irgendwas mit dem Knie nicht stimmt. Grundsätzlich, wenn sowas passiert, ist natürlich so, wenn der Spieler schon sagt oder die Spielerin schon sagt, okay, ja, in Tränen ausbricht, das Knie nicht bewegen kann, ja, dann muss man schon fast davon ausgehen, dass eben in irgendeiner Form eine Knieverletzung passiert ist. Um das genau auszutesten, gibt es natürlich verschiedene Tests. Darauf will ich jetzt nicht direkt genauer eingehen. Es wird den Lachmann-Test geben, Schubladentest, Pivot-Shift-Test, genau. Oder andere Tests. Aber grundsätzlich zeigt sich so von den Symptomen her eben akut, dass der Spieler oder die Spielerin so ein Zerreißungsgefühl angibt, vielleicht sogar ein Rupturgeräusch hört. Wenn man dann versucht, mit dem Spieler, Spielerin aufzustehen, diese Gangunsicherheit, also dieses klassische Giving-Away-Gefühl, dann entsteht sehr oft einmal ein Gelenkserguss relativ rasch. Die Patientinnen beschreiben dann oftmals ein bisschen ein Verschiebegefühl von Oberschenkel und Unterschenkel, haben vielleicht auch einen Kniekehlenschmerz und auch ganz typisch ist eben eine Streck- und Beugehemmung. Also wenn sowas auftritt, das passiert meistens nach sehr kurzer Zeit, kann man schon sagen, okay, da dürfte wirklich eine große Knieverletzung passiert sein.
Genau. Und näher diagnostizieren, also diagnostizieren dürfen wir als Physios sowieso auch nicht. Das heißt, in so einer Situation ist einfach einmal die Erstversorgung wichtig, ja. Und alles Weitere zur genauen Abklärung, das läuft dann eh über Arzt und dann in den meisten Fällen über ein MRT. Wenn jetzt dann, bleiben wir bei diesem fiktiven Spieler, ja, der fährt ins Krankenhaus direkt, es wird relativ zügig ein MR gemacht, das Kreuzband ist gerissen, dann stellen sich einige Fragen. Ja, und zwar die erste ist einmal, operieren ja oder nein? Das war über lange Zeit, war das nicht wirklich die Frage, weil eigentlich alles sofort operiert wurde. In letzter Zeit verschiebt sich das ein bisschen, wobei ich glaube, es werden noch immer über 90% der Kreuzbänder operiert, aber man könnte es auch konservativ angehen, das Ganze.
Ja, also grundsätzlich ist das noch immer ein sehr interessantes Thema, operieren Kreuzband ja oder nein. Wenn man ein bisschen in die Literatur schaut, muss man sagen, dass es nur wenig randomisierte, kontrollierte Studien gibt, die über das Outcome konservativ versus operativ, dass es da einfach zurzeit noch wenig gibt. Ein paar Hinweise, da werden wir jetzt nicht direkt drauf eingehen, aber wenn das interessiert, das Oslo-Delaware-Trial oder Compare-Trial sind gute Versuche, wo man eben versucht hat zum Anschauen, konservative Therapie versus operative Therapie mit dem Outcome nach 1-2 Jahren. Wie schaut das aus? Grundsätzlich ist zum Sagen ganz allgemein, wenn es ein isolierter Kreuzbandriss ist und keine Begleitverletzungen da sind, geht es in die Richtung, dass man versucht, das konservativ zu therapieren. Was natürlich auch einen Einfluss hat, ist das Alter, die Sportart und hat der Patient so ein Instabilitätsgefühl. Alter sehr entscheidend bei jungen, sehr aktiven Personen mit Begleitverletzungen. Das heißt, wenn Meniskus dabei ist, wenn ein Knorpel dabei ist, geht es eher in Richtung Operation. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher eine ältere Person habe, die einen isolierten Kreuzbandriss hat, ja gut, da wird vielleicht die Operation jetzt nicht mehr so notwendig sein. In der Praxis habe ich es aber auch immer wieder, dass ich isolierte Kreuzbandrisse bei jungen, sportlichen Personen habe, die auch konservativ richtig gute Erfolge erzielen und auch dann innerhalb von einem Jahr wieder in die Sportart zurückkehren. Also ja, es ist noch ein bisschen schwierig zu sagen, in welche Richtung es geht. Da ist die Wissenschaft vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird es immer mehr in diese Richtung gehen, da weitere Untersuchungen anzustellen.
Es gibt ja, und das ist was, was viele nicht wissen, die Möglichkeit, dass auch ein Kreuzbandriss heilen kann. Das hat man lange Zeit gar nicht so am Schirm gehabt. Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Also es kommt darauf an, wo ist der Riss genau, wie schauen diese Rissränder aus zum Beispiel. Da gibt es unterschiedliche Kriterien, die das begünstigen. Also auch das gibt es, nur dass wir das auch der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Es gibt aber auch genauso Sportler, auch Leistungssportler teilweise, die sich einen Kreuzbandriss nicht operieren lassen, das nicht zusammenwächst oder wieder heilt und die trotzdem performen. Also es gibt alle möglichen Ausprägungen bei dieser Geschichte.
Da möchte ich ganz kurz noch einhaken, was du gesagt hast, zu dem Thema Kreuzband kann auch heilen. Ganz interessant von, ich hoffe, ich sprich's jetzt richtig aus, Philbe et al. Aus dem Jahr 2023, das Cross-Bracing-Protokoll, vielleicht hat das schon mal jemand gehört.
Da ja, hat man eben, das ist the latest shit momentan.
Da hat man, also die Zahl ist jetzt nicht so hoch, aber man hat 80 Patienten gehabt. Man muss sagen, die haben alle einen isolierten Kreuzbandriss gehabt. Also da waren jetzt keine Begleitverletzungen dabei, das muss man auch immer beachten. Und man hat dieses Cross-Bracing-Protokoll angewendet. Das schaut so aus, dass man den Patienten für 4 Wochen ein Brace gegeben hat und in 90 Grad, das war mehr oder weniger auf 90 Grad gesperrt für die ersten 4 Wochen. Und dann hat es noch weitere 9 Wochen gedauert, wo man eben schrittweise dieses Brace gelockert hat. Und nach 3 Monaten hat man diese Patienten in ein MRT geschickt und nach 3 Monaten hat sich gezeigt, dass erste Anzeichen einer Heilung des Kreuzbandes zu sehen waren. Was man natürlich auch, das hat natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Limitationen. Und zwar in diesen Wochen und in diesen 3 Monaten waren die mit supervisiert mittels Physiotherapeuten. Also man hat da nichts dem Zufall überlassen. Und was man auch sagen muss, es waren wirklich isolierte Rupturen. Und bei 72 von 80 Patienten haben sie da erste Heilungsanzeichen gezeigt. Also eine ganz spannende Thematik, wo vielleicht dann in Zukunft noch mehr kommen wird.
Ja, das ist sicher was, wo in der nächsten Zeit einiges an Augenmerk liegen wird. Ich glaube, dass ein Riesenthema ist einfach die Selektion. Ja, Kreuzbandriss ist nicht Kreuzbandriss. Wenn ich Verordnungen kriege, also wenn Patienten mit Verordnungen kommen, da steht vorher ein Kreuzbandriss. Ja, und ich versuche dann immer herauszufinden, okay, wo ist das genau gerissen? Also einfach die Infos rundherum. Ja, ist da jetzt eine Begleitverletzung dabei oder nicht? Weil nur weil dort keine draufsteht, heißt das nicht, dass keine war. Ja. Teilweise wissen die Patienten selber gar nicht, dass zum Beispiel auch bei einem Meniskus dann irgendwas gemacht worden ist, intraoperativ. Also ich glaube, dass da einfach diese Infos viel mehr transportiert werden müssen, weil man halt auch dadurch möglicherweise andere Optionen hat, beziehungsweise die einfach auch die Reha massiv beeinflussen. Und da muss nicht nur der Patient, sondern dann auch wir als Therapeuten möglichst gut Bescheid wissen, damit wir auch optimal dann in die Reha starten können mit den Leuten. Okay, jetzt sagen wir, gut, wir wollen operieren. Ja, dann stellt sich nämlich gleich die nächste große Frage, weil es gibt unterschiedlichste Methoden, ja, wie man das Kreuzband dann ersetzen kann. Was haben wir da alles?
Genau, ja, also grundsätzlich die gängigste Variante ist die Plastik. Da gibt es grundsätzlich auch verschiedenste Möglichkeiten.
Ist keine Plastik. Also
genau, das ist auch also ein bisschen verwirrend. Was heißt das? Eine Sehnenplastik ist das. Das heißt, es wird vom Körper eine körpereigene Sehne genommen und die als neues Kreuzband mehr oder weniger herangezogen. Wir haben da die Möglichkeit, was sehr oft passiert, von den Hamstrings eine Sehne zu nehmen. Das ist oftmals die Semitendinosus-Sehne. Gibt es auch die Kombi Semitendinosus mit Gracilis-Sehne. Quadrizeps-Sehnenstreifen würden als Option kommen oder auch eine Patellasehnenplastik, eine BPTB-Plastik, also wo ein bisschen Knochenmaterial auch mitgenommen wird. Natürlich haben die unterschiedlichen Plastiken auch gewisse Vor- und Nachteile. Weiß ich nicht, ob da die Zeit ist, dass man da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, in der Kürze.
In der Kürze.
Weil ich glaube, das ist ein Thema, das die Patienten wirklich wissen sollten. Weil die Frage, für welche Variante man sie dann im Endeffekt entscheidet, oder diese Option, das stört sich vielen Patienten nicht, weil ich gehe zu einem Arzt, ja, der Arzt hat seine Methode, seine favorisierte oft, ja, und das macht auch Sinn, weil die macht er dann halt auch oft, hat da quasi viele Wiederholungen und so kann man auch nur gut werden in dem, was man dann da macht, weil es ist schon ganz schön eine Leistung, das Kreuzband da rein zu friemeln, nur erfahren viele Patienten gar nicht, welche Methoden es gibt und was die Vor- und Nachteile sind. Ja, und das ist halt dann auch manchmal damit verbunden, dass man vielleicht zu einem anderen Arzt wechseln müsste, ja, der halt die Methode macht, die zu meinem Szenario besser passt. Und das passiert in den seltensten Fällen, das ist zumindest mein Eindruck. Deswegen nur kurz, die unterschiedlichen Varianten haben halt unterschiedliche Entnahmestellen. Das macht schon mal einen riesen Unterschied, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Patellasehne als Variante hernehme und die Person ist Fliesenleger, dann habe ich das ein Problem, weil ich jetzt schon weiß, dass der in seinem beruflichen Alltag da dauernd auf dieser Entnahmestelle drauf kniet. Ja, genauso hat Semitendinosus Plastik ist natürlich auch zu sehen wie eine Muskelverletzung dann hinten, weil da wird ja was rausgeschnitten, rausgestrippt und dementsprechend gibt es auch Probleme dann bei der Entnahmestelle zum Beispiel oder auch hinten raus in der Muskulatur, die da verwendet wird, auch andere Kraftwerte. Also bei der Quadrizeps-Sehne habe ich halt in den späteren Untersuchungen im Vergleich dann auch meistens dort geringere Kraftfähigkeit vom Quadrizeps. Genauso beim Semitendinosus habe ich auch geringere Kraftfähigkeit in den Hamstrings. Das heißt, es könnte zum Beispiel relevant sein, wenn ich jetzt Sportler, Sportlerin habe, die überwiegend Quadrizepskraft braucht, dann wäre es zum Beispiel schlauer, eventuell den Semitendinosus zu nehmen. Solche Überlegungen spielen da durchaus eine Rolle.
Genau, also spielen nicht nur eine Rolle rein von diesen Sachen, die du jetzt da besprochen hast, sondern natürlich dann auch für uns Physios im Rahmen der Reha. Das heißt, wir müssen da schon genau drauf eingehen, wo wurde der Körper jetzt mehr oder weniger geschwächt, unter Anführungszeichen, durch die Entnahme der Sehne. Gut, von der Sehnenplastik weg wird es dann noch mehr oder weniger das Allograft geben. Das ist mehr oder weniger eine Spendersehne sozusagen. Wann kommt die zur Verwendung? Die ist oft, da habe ich jetzt in der Praxis ein paar Patienten gehabt, die einfach schon einige Kreuzbandrisse hatten, ne? Und da mehr oder weniger an den Sollentnahmenstelle wenig Material mehr da ist. Das heißt, dann wird der Allograft verwendet. Der Vorteil davon ist, Verkürzung der Operationszeit, man hat mehr oder weniger keine Beeinträchtigung der Entnahmestelle mehr und dadurch auch weniger postoperative Schmerzen. Aber natürlich, immer wenn es Vorteile gibt, gibt es Nachteile auch. Das Risiko einer Infektion ist höher, das Risiko einer Immunreaktion ist höher und man hat ein bisschen eine verspätete Knochenintegration. Neben dem Allograft wird es dann auch so interartikuläre Braces geben. Da haben wir halt auch wieder den Vorteil, mehr oder weniger keine Beeinträchtigung von der Entnahmestelle, wieder gleich wie beim Allograft weniger postoperative Schmerzen, aber auch wieder ein höheres Risiko für Immunreaktion. Und das sollte eben eher nur für ausgewählte Patienten verwendet werden, das heißt eher für Patienten, die schon älter sind, wo vielleicht der Sport nicht mehr ganz so an erster Stelle steht.
Natürlich auch, wenn zum Beispiel die Muskelqualität auch nicht mehr dementsprechend gut ist, ist das auch natürlich oft ein Thema, weil dann ist das Transplantat, das man dann dort entnimmt, qualitativ auch nicht mehr so hochwertig. Du hast jetzt da in so einem Zwischensatz auch kurz erwähnt, ein Thema, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte, und das sind Rerupturen. Also erneute Rupturen, die deutlich häufiger sein, als man sich wünschen würde und als die meisten wahrscheinlich meinen würden. Also vor allem bei jungen Patienten, die eine Kreuzbandruptur erleiden, kommt es bei unter 20-Jährigen zu 30% Rerupturen innerhalb der ersten 2 Jahre. Das ist einiges. Ja, woran liegt es?
Schwieriges Thema. Da ist wirklich die Frage, warum passieren so viele Rerupturen? Einerseits kann es daran liegen, wie wir schon eingangs erwähnt haben, dass eine Kreuzbandverletzung wahnsinnig multifaktorell ist und da eine Reruptur aufgrund verschiedenster auftretender Faktoren passieren kann. Ganz entscheidend meiner Meinung nach ist aber einfach eine schlechte Reha. Das ist ein großes Thema. Und da muss uns halt bewusst sein, dass die Kreuzbandreha grundsätzlich im eigentlichen Sinn nicht kompliziert ist, aber sehr komplex ist. Das heißt, ich muss grundsätzlich mal das Wissen verfügen als Therapeut, meinem Patienten, meine Patientin, dahingehend über diesen sehr langen Weg gut begleiten zu können, weil wir wissen, vorm 9. Monat spielt sich sportartmäßig sowieso wenig ab, also wettkampfmäßig. Die Tendenz geht sogar eher dahingehend, dass man sagt, okay, 12 Monate. Weil jedes weitere Monat, das ich warte noch im 9. Monat, verkürzt sich die Reruptur-Rate doch um einiges. Ich habe jetzt leider die Prozentzahl nicht im Kopf, aber ich weiß, jedes Monat, dass man da zusätzlich noch ein bisschen abwartet, wird die Reruptur-Rate deutlich gesenkt.
Ich habe die Zahl gerade gefunden. Ah, cool. 24% pro Monat des weiteren Zuwartens.
Ja,
also ab dem 6. Monat so, ja. Und 9 Monate ist so das eigentlich das, was man wirklich unbedingt sich Zeit nehmen sollte, weil eben bestimmte physiologische Prozesse, die ja da bezüglich Gewebeumbau und so weiter passieren, auch nicht beschleunigbar sind. Es gibt immer wieder Ausnahmen und es gibt in den Medien dann teilweise so Einzelfälle von Spitzensportlern, die von Patienten dann bei mir dann oft gerne zitiert werden. Aber ja, man sollte da wirklich sich die Zeit nehmen und einen optimalen Reha-Prozess durchlaufen, zu dem auch ein großer Teil einfach das Krafttraining dann ist. Ja, also das ist eins von den ersten Dingen, die den Patienten gleich mal klar mache. Ihr könnt euch schon mal damit darauf einstellen, dass ihr euch irgendwo in einer Fitnessstudio anmelden müsst. Ja, weil ohne bestimmtes Setting wird das sonst schwierig. Es ist ja dennoch auch bei guter Reha, gibt es ja, da habe ich jetzt die Prozente nicht im Kopf, aber vielleicht hilfst du mir jetzt aus. Es erreichen bei weitem nicht alle Sportler, Sportlerinnen das Ausgangsniveau nach so einer Verletzung. Ja, das ist auch oft, glauben die Leute, ja, ich habe jetzt eine Kreuzbandverletzung, in einem Jahr bin ich dann wieder dort, wo ich war. Das ist nicht fix. Ja, es ist doch einiges, wo man eben an die Leistung von vorher nicht ganz herankommt.
Ja, also da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen aushelfen.
Das läuft.
Und zwar habe ich da eine Studie von der Rula Kotsifaki im Kopf, wo man eben geschaut hat, ist eben so diese 9 Monate, dieser Sweet Spot, wo die Athleten, Athletinnen wieder in die Sportart auf diesem Niveau zurückkehren. Das ist nicht ganz so. Man sagt ungefähr so 2 Jahre nach der Rekonstruktion sind es ungefähr so 70%, die in ihre Sportart auf dieses Niveau wieder zurückkehren. Positiven Einfluss hat da vor allem das Alter und die Aktivität beziehungsweise die Professionalität der Sportart, die ausgeübt wird. Und natürlich fließt da auch mit rein, dass während der Reha keine Komplikationen aufgetreten sind, also eine reibungsfreie Reha mehr oder weniger. Und da ist es so, das ist wirklich entscheidend, dass diese Athleten, Athletinnen die komplette Reha durchmachen. Es ist nämlich so in dieser Studie auch rausgekommen, dass nur 50% zurückgekehrt sind, die gerade mal bis zum Sprungtraining mehr oder weniger die Reha durchgemacht haben. 70% sind zurückgekehrt, die dieses Sprungtraining auch durchgeführt haben und 90% derjenigen, die auch wirklich die komplette Reha erfüllt haben, kehrten zumindest zum Sport wieder zurück.
Jetzt muss ich da gleich ein bisschen einhaken. Was heißt nur bis zum Sprungtraining für die Leute da draußen? Was fehlt denn dann noch?
Genau, das Thema ist es so, die Kreuzbandreha gliedert sich oder ist mehr oder weniger aufgebaut, mehr oder weniger wie so ein roter Faden. So, wir teilen das so ein bisschen ein in eine Frühphase, mittlere Phase oder dann die späte Phase. Und so das Sprungtraining mehr oder weniger passiert eigentlich in der mittleren Phase. Das heißt, die haben mehr oder weniger diese späte Phase auslassen. Und in der späten Phase kommt dann eigentlich erst so das Schnellkrafttraining, das sportartspezifische Training, wenn es ein Fußball ist, eigentlich die On-Field-Reha, wie wir dazu sagen.
Ja, das heißt auch, wo dann Belastungsreize auch gesetzt werden, wo Entscheidungsfindungen dann mit einbezogen werden, also neuromuskuläre Geschichten eine Rolle spielen und das wird in den seltensten Fällen dann gemacht. Ist natürlich auch ein bisschen geschuldet dem Gesundheitssystem, sage ich jetzt einmal. Ja, man kriegt halt so eine Verordnung für 10 Einheiten. Und wenn man jetzt von Beginn weg postoperativ relativ schnell dann zu Physio kommt, dann ja, die 10 Einheiten, das kann ich gar nicht so strecken, dass man dann damit bis 9 Monate später dann alles überbrücken. Und ja, deswegen, so wie wir gesagt haben, man muss erstens die Zeit nehmen und man muss halt den ganzen Weg gehen, den es da zurückzulegen gilt.
Genau, ganz kurz da noch, möchte ich auch noch kurz einhaken zu diesem Thema neuromuskuläres Training. Grundsätzlich, Kreuzbandreha ist nicht einfach nur Quadrizeps auftrainieren und Hamstring auftrainieren und dann mache ich wieder weiter. sondern ist ja ganz wichtig, du hast es jetzt eh schon angesprochen, auch diese Rate of Force Development zu trainieren, was in Richtung Schnellkraft geht, wo mehr oder weniger diese explosive neuromuskuläre Fähigkeit auch trainiert wird. Wenn man sich das zum Beispiel so ein bisschen mal vor den Augen hält, diese Kontraktionszeiten, also diese Kraft-Zeitmesskurve, ist es ganz interessant, dass bei der Erzeugung von der isolierten Maximalkraft das ungefähr so passiert, 300 Millisekunden. Bei einem Sprint 100 bis 120 Millisekunden und bei einer Restabilisierung vom Kniegelenk nach irgendeiner mechanischen Störung, das passiert unter 50 Millisekunden.
Also zum Beispiel eine Landung, ein Kopfballduell, genau. Landung, ja, passiert das super schnell.
Ja, also das heißt, wir müssen eigentlich die Sportler, Sportlerinnen auch dahingehend trainieren und wieder fit machen. Weil wenn wir mit denen nur stupides Krafttraining machen und die kehren wieder in ihr Sportler zurück, dann haben sie einfach einen riesigen Block verpasst. Und das ist einfach auch wieder ein wahnsinnig großes Risiko für Reruptur. Jetzt sind wir vielleicht gleich beim Thema, vielleicht wollen das manche wissen, ja, wann kann ich mit so einem RFD-Training beginnen? Grundsätzlich in der Literatur ist es beschrieben, es macht Sinn, wenn man so 80-90% vom Limb Symmetry Index, zum Beispiel Quadriceps Hamstrings hat, dass man dann beginnt mit diesem RFD-Training. Das also heißt, man schaut die Kraftwerte
im Seitenvergleich.
Genau, im Seitenvergleich.
Genau. Ja. 90% ist da ein Wert, den man eigentlich anstrebt. Das haben wir schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt unterschiedliche Phasen in der Reha und es gibt unterschiedlichste Kriterien, die erfüllt sein müssen oder sollten, um dann in die nächste Phase zu kommen. Da gibt es unterschiedlich aufgebaute Strukturen. Wir werden jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein Thema, das die meisten Patienten oder die Frage, die dann sehr schnell kommt, ist, wann darf ich wieder laufen zum Beispiel? Das ist so ein Meilenstein, den viele als Frage gleich mal stellen, wann das geht. Was sind so Werte, mit denen du da arbeitest oder was schaust du dir an, um jemandem zu sagen, okay, jetzt gehen wir wieder ins Laufen?
Ein sehr, sehr wichtiges Thema für die meisten Sportler, wann können sie endlich wieder laufen gehen? Grundsätzlich gibt es da Kriterien dafür, die erfüllt werden sollten, damit der Patient das erste Mal wieder laufen gehen kann. Das sind in der Literatur schon ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Ich richte mich da noch Folgethematik und zwar Schmerz und Schwellung. Also es sollte keine Schwellung mehr da sein im Knie und kein Guss. Und der Schmerz im Kniebereich von unter 2 von 10 auf der Waskala, wobei die meisten Patienten da eigentlich schon absolut schmerzfrei sein. Von der Beweglichkeit her ganz, ganz wichtig, volle Streckung, dies sollte eigentlich schon in der Frühphase erreicht haben. Die Beugung, also die Flexion im Knie, sollte 95% im Vergleich zur nicht betroffenen Seite sein. Beim Thema Kraft, sagen wir Quadrizeps und Hamstring, sollten ungefähr 70% Symmetrie haben, also im Vergleich zum nicht betroffenen. Einbeinige Kniebeuge bis 45 Grad oder Step-Up ohne einen Knievalgus, wo wir gesagt haben, das Thema, ja okay, kann der das wirklich kontrollieren. Und Sprungtest, Single Leg Hop Vertical, also einbeiniger Sprung in die Höhe, bei 70% Symmetrie. Und zum Beispiel für diesen Test brauche ich einfach in einer gewissen Form eine Sprungmessplatte, sonst wird zum Beispiel den Wert nicht erheben können, ja, der für mich dann doch sehr entscheidend ist, weil wenn man sich das Laufen, die Bewegung zerlegt, dann ist ein Lauf eigentlich ein Sprung. Das heißt, bevor ich zum Laufen komme, muss ich vorher Sprungübungen oder einen Sprungaufbau gemacht haben. Und da ist es halt ganz typisch, dass man beginnt von beinbeinig auf beidbeinig, einbeinig, und dann erst Richtung einbeinige Sprünge zu gehen.
Absolut. Das ist nämlich was, was viele auch nicht so am Schirm haben, dass, wie du sagst, Laufen ist eigentlich Springen.
Ja.
Leitvariante vom Springen. Wir sind relativ schnell in so eine mittlere und späte Phase jetzt eigentlich gerutscht. Ja. Ich würde noch mal gern so ein bisschen zurück zum Start noch einer Operation, egal welche Methode man da jetzt gewählt hat. Weil, also ich sage immer, die erste Einheit ist einmal bei mir oft viel Wissensvermittlung, ja, was auf die Leute zukommt, auf was wir jetzt als erstes schauen. Und das würde jetzt auch kurz einmal durchgehen. Das, was zu Beginn einer postoperativen Reha einfach im Vordergrund steht, ist Schmerz und Schwellung zu managen. ne? Die Beweglichkeit, an der Beweglichkeit zu arbeiten, vor allem Richtung Streckung. Das ist das, was man eigentlich relativ schnell dann wieder erreichen will. Und Beugung, muss ich ehrlich sagen, kommt meistens von relativ alleine. Ja, also der Fokus bei mir zumindest ist am Anfang wirklich auf der Streckung. Und und dann gebe ich auch immer so ein bisschen Tipps mit bezüglich Schwellungsmanagement auch, weil viele dann trotzdem immer noch das Eis draufpacken. Das ist halt so eins von meinen Lieblingsthemen. Eis an sich hat schon eine Berechtigung im medizinischen Gebrauch, aber meistens nicht so, wie es häufig gebraucht wird, weil viele Leute eben das Eis verwenden, um Schwellung zu reduzieren. Aber wenn ich den Stoffwechsel durch das Eis komplett auf Null runterfahre, dann passiert dort gar nichts, dann wird da nichts abtransportiert. Also der Körper bringt nichts hin, was er brauchen würde, und er bringt nichts weg, was dort nicht hingehört. Deswegen sage ich meinen Patienten dann immer, also postoperativ, Eis eher meiden, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte es gerne ein bisschen kühler, dann reicht durchaus Handtuch, kaltes Wasser und drauflegen, fertig. Ja, damit da Stoffwechselprozesse einfach passieren können, die passieren müssen. Das gleiche Thema ist auch mit Schmerzmedikation. Gibt es auch einige Studien, die zeigen, dass Schmerzmittel den Entzündungsprozess deutlich hemmen, und Entzündung hat so ein bisschen eine negative Attitude oder negativen Beigeschmack gekriegt, obwohl ohne Entzündung halt auch keine Heilung passiert. Also Entzündungsreaktion ist die Heilungsreaktion des Körpers, das wissen viele nicht. Die muss ablaufen, damit der Körper das wirklich auch abarbeiten kann. Wenn halt massive Schmerzen da sind, dann muss man sich da schon was überlegen. Aber einfach so Schmerzmittel zu nehmen, ist da in dem Setting keine gute Idee. Genauso übrigens wie Alkohol. Das ist auch immer so ein Punkt. Weil Alkohol Gefäße öffnet und dann wieder die Schwellungsneigung halt verstärkt. Das sind so erste Dinge, die ich gleich mal mitgib. Hast du auch noch irgendwas, habe ich irgendwas auslassen?
Grundsätzlich hast du das Wichtigste schon gesagt. Also bei mir ist ähnlich. Early Stage eben schauen, Schmerzschwellung. Wo ich dem Patienten einfach immer sage, schaut, dass wirklich dann das Bein über Herzhöhe lagert. Weil wenn ich jetzt wo sitze und das Bein irgendwo am Sessel ablegt, dann bin ich da nicht über Herzhöhe. Ja?
Genau.
Dann wird das mit der Schwellung nicht so gut funktionieren. Wo jetzt schon einige Patienten von mir relativ positive Berichte bringen, ist das Game Ready zur Schwellungsreduktion. Das kann man auch verwenden, wird teilweise von ein paar Ärzten sogar schon verordnet.
Kann man auch mieten. Also das sind Geräte, wo Kombination aus Kühlung und Kompression verwendet wird. Ist in der Anschaffung relativ teuer. Aber es gibt es in Österreich zu mieten und mittlerweile auch über Verordnungen, glaube ich, sogar.
Ja.
Das funktioniert ganz gut, das stimmt.
Beschreiben die Patienten als sehr, sehr angenehm. Ja, wie du schon gesagt hast, erste Phase ganz, ganz wichtig, Streckung. Das ist bei mir auch das Hauptthema, das muss sein. Streckung braucht man für einen physiologischen Gang. Solange die Streckung nicht so gut hinhaut, wird der Patient immer ein bisschen humpeln und das Gangbild wird nicht wirklich sauber sein. Das heißt, ich muss wirklich schauen, dass die Streckung relativ schnell gut funktioniert, und da muss ich halt wirklich einen Fokus drauf legen. Das muss ich dem Patienten auch klar machen, dass wenn er einmal in der Woche oder zweimal in der Woche bei der Physio ein paar Streckungsübungen macht, wird das nicht ausreichen. Ja? Und auch so ein Thema ist, dem Patienten tut das Knie weh nach der Operation, und was machen sie daheim? Sie legen sie Rolle unter das Knie rein und liegen dann mehrere Stunden mit der Rolle unter dem Knie. Ja, das
in gebeugter Position.
Genau. In gebeugter Position, das ist auch so ein Thema. Aber das ist grundsätzlich, für das sind wir da, Aufklärung, sagen, was ist wichtig, schaut, dass das macht. Und dann geht es eigentlich bald schon mal weiter.
Ja, ein wichtiger Punkt, relativ vor Beginn weg, den wir noch nicht angesprochen haben, ist Quadrizepsaktivierung.
Genau.
Ja, weil viele, das sind auch viele Patienten, die berichten, ja, ist ein Wahnsinn, wie schnell der Muskel weg ist. Ja. Warum ist das so?
Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema Ansteuerung, also diese AIM, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, atrogene Muskelinhibitation, ein Thema, wo eben der Quadrizeps dann besonders der Vastus medialis, also so die Innenseite vom Muskel, relativ schnell abbaut. Und es kommt schon vor, dass nach Knieoperationen der gar nicht wirklich gut ansteuern geht. Das kann natürlich dann ein großes Thema sein, weil das natürlich ein wichtiger Muskel ist, den wir brauchen, auch für die Stabilisierung vom Gelenk. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das jetzt zum Trainieren oder dass man das wieder hinkriegt. Einerseits macht es zu Beginn durchaus Sinn, dass man zum Beispiel mit Elektrostimulation arbeitet, aber auch das Blood Flow Restriction Training, so dass ich es jetzt rausbringe, ist ein Thema, das ich anwenden kann. Aber auch die kontralaterale Seite trainieren. Das heißt, es hat einen positiven Einfluss, wenn ich rechts die Operation gehabt habe, dass ich wirklich schaue, okay, linkes Bein versuche ich da jetzt wirklich auch quadrizepsmäßig zu trainieren.
Das ist ein super wichtiger Punkt, den man oft vergisst, weil man sich ja auf das verletzte Bein natürlich konzentriert. Aber es macht natürlich Sinn, rundherum alles so gut es geht weiter zu trainieren. Das heißt, das gibt ja den Patienten relativ schnell mit, dass sie zum Beispiel in der Kraftkammer genauso am Oberkörper genauso weiterarbeiten können wie vorher. Und das ist jetzt der Punkt, den du erwähnt hast, das Training der nicht verletzten Seite macht nicht nur Sinn für die nicht verletzte Seite, sondern ich habe einen Transfereffekt auf die operierte Seite, was Ansteuerung und auch auf die Kraftentwicklung betrifft. Ja. Das ist auch bei Schlaganfallpatienten wird das auch oft eingesetzt, dass da eben die nicht betroffene Seite beübt wird und dann der Effekt auf der betroffenen Seite genauso messbar ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Quadrizepsaktivität ist immer so ein Thema. Bei manchen ist das mehr im Vordergrund, bei manchen nicht. Aber es gibt da wirklich Patienten, die sich sehr, sehr schwer tun, da den Zugang zu finden. Und da sind wir als Therapeuten auch oft gefragt, uns ein bisschen was einfallen zu lassen, weil manches Mal funktioniert es mit den üblichen Methoden mehr schlecht als recht. Also ich bin da immer wieder gefordert oder ich komme auch immer wieder drauf, dass jeder Patient, nicht jeder, aber viele einfach ein bisschen einen anderen Zugang dann wieder brauchen. Ja, bei manchen reicht es, wenn man ihnen das einmal sagt, ja, wie das funktioniert und es läuft. Manche arbeiten dann mit der anderen Seite zum Beispiel gemeinsam, ja, dass man rechts und links eben gleichzeitig ansteuert und das dann besser funktioniert. Andere brauchen komplett andere Ausgangspositionen. Also muss man sehr variabel sein als Therapeut, finde ich.
Genau. Und vielleicht noch ein Thema ganz kurz noch. Das ist eben das psychologische Thema. Für viele ist das einfach ein wahnsinnig großer Einschnitt und eine große Verletzung und haben von der mentalen Seite her oft mal ein bisschen Probleme. Das muss uns halt auch bewusst sein, dass es für viele Sportler, aber auch, sage ich jetzt mal, Freizeitsportler oder andere Personen einfach eine große Verletzung ist, eine große Änderung in ihrem Alltag und ihrem Dasein oder in der Ausübung ihrer Sportart und dass wir halt als Therapeuten sich dem auch einfach bewusst sein und da versuchen auch viel über Aufklärung, über Gespräch, über Ängste nehmen, da auch sehr viel Positives bewirken können.
Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Punkt, den du da erwähnst, ja, weil das ist gravierende Verletzungen haben ja da einen gravierenden Einschnitt ins Leben. Bei Spitzensportlern ist das vielleicht noch ein bisschen präsenter, weil das ja den Erwerb, das Leben deutlich härter trifft, sage ich jetzt einmal. Aber auch bei Personen, die jetzt nicht von dem Sport leben müssen, den sie gerne ausüben würden und jetzt eben nicht ausüben können, da fallen eben auch so Sachen wie so soziale Kontakte fallen dann auf einmal weg. Ja. Man definiert sie vielleicht trotzdem bis zu einem gewissen Grad über das, was man da bisher gemacht hat und so weiter und so fort. Also das ist schon, wie du sagst, psychisch belastend und es ist nicht einmal vorkommen, dass auch bei mir in der Therapie Tränen geflossen sind bei solchen Geschichten. Also nicht nur beim Kreuzband jetzt spezifisch, aber allgemein. Und das ist auch womit man als Therapeut ein bisschen das man am Schirm haben muss und mit dem man rechnen muss manchmal. Und ja, damit man da eben auch nicht dann völlig hilflos dann da steht und sich denkt, Was jetzt? Ja. Gut, ich würde es nochmal gern so ein paar Take-Home-Messages zusammenfassen. Vor allem für die, die zuhören, die gerade an relativ frischen Kreuzbandverletzungen leiden oder gerade in der Reha sich befinden. Oder auch in Zukunft, wenn es euch mal verletzt und ihr denkt an die Folge zurück, dann wäre es mir wichtig, dass ihr von der Folge heute mitnehmt. Versucht möglichst viel an Informationen, was euch da passiert ist, also betrifft Verletzung, was für Struktur ist betroffen, was habe ich für Möglichkeiten, was gibt es für Optionen. Versucht da wirklich mit Ruhe an das Ganze heranzugehen, lieber eine zweite und eine dritte Meinung einholen, als in irgendeiner Richtung schnell zu schießen, nur damit schnell irgendwas passiert. Und auf Basis dessen dann wirklich der Reha die Wichtigkeit einräumen, das halt auch hat. Also die Zeit nehmen, sie bewusst zu sein, dass das jetzt einfach eine Zeit lang dauert und dass das jetzt ein Teil vom Leben ist, an dem zu arbeiten und da wieder zurückzukommen. Sucht euch auf jeden Fall gute Therapeuten. Wie erkennt man die? Mundpropaganda ist immer ganz eine gute Geschichte. Und andererseits macht es halt auch Sinn, sich Therapeuten zu suchen, Therapeutinnen, die in einem Setting arbeiten, wo man eben auch die Möglichkeiten hat, die Gegebenheiten hat, damit man in der Reha wirklich auch alles machen kann, was dazu nötig ist. Und da, ja, wir haben vorher schon geredet von Sprungmessplatten über ausreichend Gym-Equipment bis Krafttests und so weiter. Das sollte halt alles machbar sein. Wichtig ist für mich auch Ruhe bewahren. Ja, das ist immer so ein Tipp, den ich, oder ein Ding, auf das ich auch Wert lege. Ja, dass man da mit Ruhe an das Ganze herangeht. Joe, was gibst du uns noch mit?
Genau, vielleicht für alle Anfänger oder die jetzt erst beginnen oder vielleicht gerade in ihrer ersten Kreuzbandreha als Therapeut sein. Es gibt wirklich gute Leitlinien, an denen man sie festhalten kann, damit man sie einfach nicht im Therapieprozess irgendwie verliert. Da wäre ASPETA-Leitlinie oder Melbourne ACL-Guide. Da wird das relativ gut beschrieben. Man hat was, wo man sich festhalten kann. Also damit man sie da, wie gesagt, nicht verliert, gibt es Leitlinien, an denen man sie wirklich festhalten kann. Ja, das ist mehr oder weniger dahingehend von meiner Seite. Wie gesagt, du hast die wichtigsten Punkte eigentlich schon angesprochen. Jetzt von der Patientenseite her, Therapeuten suchen, die eben über das notwendige Know-how verfügen, die über das dementsprechende Equipment verfügt. Und auch noch ganz wichtig vielleicht für uns Therapeuten auch, es wird oft mir gern irgendwann mal so Zeiten angeben. Ja, du musst noch der und der Monate, noch der und der Zeit dort und da sein. Ja, also da muss man wirklich sagen, jede Reha ist individuell. Lasst euch nicht stressen. Meiner Meinung nach ist die Kreuzbandreha mehr kriterienbasiert als zeitbasiert. Das heißt, der eine kann schon früher in der nächsten Phase sein, der andere später. Seid mit dem Patienten nicht zu pushy. Auch er braucht halt einfach mehr Zeit, der andere weniger. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig, jetzt so reflektierend von meiner Seite.
Super. Ich werde euch die Guidelines, die der Johannes angesprochen hat, unten in den Shownotes auf jeden Fall auch verlinken. Wenn das interessiert, schaut es dort mal durch. Genauso verlinke ich natürlich auch den Instagram-Account vom Johannes. Wir sind somit am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn es euch einmal die anderen Folgen ein bisschen durchhört. Schaut, was dabei ist und uns natürlich auf Instagram folgen, abonnieren und sonstiges, was da alles so gibt. Johannes, danke für das ausführliche Gespräch wieder mal. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht an euch da draußen noch ein kurzer Aufruf. Welches Thema aus der Physiotherapie würdet ihr euch denn für eine nächste Physiotalk-Folge wünschen? Schreibt das unten in die Kommentare. Das war's jetzt von meiner Seite. Danke, Joe. War mir eine Freude.
Ich sage auch nochmal danke für die Einladung und ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen hat die Folge auch etwas gebracht.
Sehr gut. Danke und tschüss.
Ciao.